Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Die große Politik wird uns heute beschäftigen, ihre mediale Begleitung und ihre medialen Auswirkungen. Warum, fragen wir zudem, schafft das WDR-Radio gern gehörte Geschichtssendungen ab? Und was macht eigentlich Deutschlands Auflagenliebling, die Landlust? Das alles und noch viel mehr in knapp 25 Minuten Medias Res. Heute Nacht um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird es zum lang erwarteten ersten großen Showdown kommen zwischen Joe Biden und Donald Trump. Die emotionale Anspannung dürfte nicht nur bei den beiden Protagonisten enorm sein. Auch die extrem gespaltene und teilweise aufgehetzte Wählerschaft wird unruhig abwarten, wie sich die beiden älteren Herren, die sich um das Weiße Haus bewerben, schlagen. Und trotzdem, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Präsidentschaftsdebatten überhaupt einen Einfluss auf den Ausgang der Wahl haben. Warum? Das hat Stefan Römermann bei der Wissenschaft erfragt.
Im US-Wahlkampf hat die Corona-Pandemie einiges durcheinander gebracht. So reisen die Kandidaten kaum durchs Land, wie es sonst eigentlich in dieser heißen Wahlkampfphase üblich ist, erzählt der US-amerikanische Journalistikprofessor Alan Schroeder von der Northeastern University in Boston.
Weil es in diesem Jahr keinen normalen Wahlkampf gibt, sind die Präsidentschaftsdebatten dieses Jahr wichtiger als je zuvor.
Alan Schroeder sollte es wissen. Er hat die Geschichte der Präsidentschaftsdebatten ausführlich erforscht und mehrere Bücher dazu geschrieben. Für die Kandidaten seien diese Live-Auftritte riskant.
Sie müssen sich bewusst sein, dass wirklich alles, was sie sagen oder machen, selbst jeder Gesichtsausdruck, genau beobachtet wird. Denn all das kann in Internetvideos oder lustigen Memen und in Kommentaren aller Art benutzt werden.
In Deutschland erforscht unter anderem der Politikwissenschaftler Jürgen Mayer von der Universität Koblenz-Landau die Wirkung von TV-Duellen und Fernsehdebatten im Wahlkampf. Bei der vergangenen Bundestagswahl hat er dafür unter anderem in Echtzeit die Reaktionen bei einer Gruppe von Testpersonen gemessen.
Wir haben dann am Ende sozusagen eine Fieberkurve über das TV-Duell hinweg und können zu jedem Zeitpunkt sagen, welche Aussagen zum Beispiel von Kandidaten besonders gut oder nicht so gut angekommen sind.
Besonders gut funktionieren demnach offenbar Angriffe auf den Gegenkandidaten, wie es der damalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz versucht hat. Das kommt bei vielen Zuschauern gut an, sagt Mayer.
Nicht nur in den eigenen Reihen, sondern auch bei unentschiedenen oder unabhängigen Wählern, manchmal sogar auch in den Reihen des politischen Gegners. Und genau das ist auch 2017 passiert, dass immer dann, wenn der Martin Schulz angegriffen hat, er eigentlich damit ganz gut gefahren ist.
Grundsätzlich hängt die Wirkung einer TV-Debatte übrigens nicht nur von der tatsächlichen Leistung der Kandidaten ab. Eine extrem wichtige Rolle spielt auch die Berichterstattung direkt nach der Debatte und in den Tagen danach. Viele Zuschauer verlassen sich bei der Bewertung der Kandidaten eher auf das Urteil der Experten im Fernsehstudio als auf ihre eigenen Eindrücke.
Unsere eigenen Ergebnisse zeigen, dass etwa ein Viertel der Fernsehzuschauer durch die Anschlussberichterstattung ihre Einschätzung, wer die TV-Debatte gewonnen hat, verändert.
Folgebefragungen in den Wochen nach der Fernsehdebatte haben allerdings gezeigt, dass ein positiver oder negativer Effekt schnell wieder verfliegt und bei der Wahl in der Regel kaum Stimmen bringt, sagt Politikwissenschaftler Mayer.
Anders sieht es aus bei TV-Duellen, die nur 1, 2, 3 Tage vor der Wahl stattfinden. Da ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass mögliche Effekte sich dann auch in der Stimmabgabe niederschlagen.
Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt auch US-Politikwissenschaftler Ethan Porter von der George Washington Universität in Washington, D.C. Er hat vor 4 Jahren die Wirkung der Präsidentschaftsdebatten zwischen Donald Trump und Hillary Clinton untersucht.
In general, people like. Grundsätzlich kann man sagen, die Leute fanden Clinton nach der Debatte deutlich sympathischer als vorher. Aber das war nur ein sehr kurzfristiger Effekt. Wir haben die gleichen Leute circa 10 Tage später nochmal befragt. Und da waren die Effekte praktisch nicht mehr messbar.
Auf die tatsächliche Wahlentscheidung und das Wahlergebnis haben die Präsidentschaftsdebatten deshalb praktisch keinen Einfluss, glaubt Porter.
Die Leute, die Präsidentschaftsdebatten schauen, die haben ihre Entscheidung in der Regel schon getroffen. Und selbst wenn eine Debatte ihre Einstellung zu einem Kandidaten kurzfristig verändert, lässt sich daraus eben nicht ableiten, dass sie deshalb am Wahltag wahrscheinlich für den einen oder anderen Kandidaten abstimmen.
Überflüssig seien die Präsidentschaftsdebatten aber trotzdem nicht, findet Porter.
Debatten sind großartig. Sie sind ein Kennzeichen unserer Demokratie. Aber diese Idee, dass man eine Wahl durch eine gute oder eine sehr schlechte Fernsehdebatte gewinnen oder verlieren kann, dafür gibt es einfach keine Belege.
Sagte der Politikwissenschaftler Ethan Porter in einem Beitrag von Stefan Römermann. Kaum jemandem, nicht nur in den USA, wird egal sein, wer die nächsten Jahre im Weißen Haus regiert. Auch für einen Mann, der gerade in London in einem Gefängnis sitzt, das für Terroristen und Schwerverbrecher erbaut wurde, könnte die Entscheidung von Bedeutung sein, Julian Assange. Der Gründer von WikiLeaks, der Plattform, die unter anderem Kriegsverbrechen der USA enthüllt hat, steht vor der möglichen Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Diese werfen ihm Spionage in 17 Fällen und Computermissbrauch vor. Es drohen 175 Jahre Haft. Reporter ohne Grenzen beobachtet das zurzeit in London stattfindende Auslieferungsverfahren. Und ich sprach vor dieser Sendung mit Christian Mier, dem Geschäftsführer der Organisation, der heute wieder im Gerichtssaal ist. Meine erste Frage: Wie geht es Julian Assange?
Julian Assange geht es sehr schlecht. Man sieht es auch, wenn man ihn persönlich anschaut. Ich habe es geschafft, einmal auch kurz in dem Hauptgerichtssaal zu sein und ihn zu sehen. Wir haben aber auch Berichte in vergangenen Wochen gehört von Neuropsychiatern, von Psychologen, die seinen Gesundheitszustand beschrieben haben, dass er Halluzinationen hat, dass er ständige Suizidängste hat und eine reale Suizidgefahr besteht. Und deswegen macht er einen sehr schlechten Eindruck. Und abgesehen davon, dass es hier um ein Verfahren gegen Julian Assange und ein Verfahren letztlich um Pressefreiheit geht, muss Julian Assange aus unserer Sicht auch schon allein aus humanitären Gründen sofort freigelassen werden.
Wird das denn passieren, kurzfristigerweise? Wie ist der Stand des Verfahrens zurzeit?
Der Stand des Verfahrens ist so, dass wir jetzt noch bis Freitag hier in London weitere Zeugen hören im Rahmen der mehrwöchigen Anhörung. Dann wird die Verteidigung Zeit haben, bis zum 30. Oktober ihre schriftlichen Abschlussplädoyers einzureichen. Die Anklage wiederum kann dann Zeit bis 13. November noch einmal darauf zu reagieren. Allerdings, und das kritisieren wir auch sehr stark, all das, was jetzt folgt, wird nicht mehr im Rahmen einer ohnehin schon eingeschränkten öffentlichen Verhandlung stattfinden, sondern nur noch schriftlich. Insofern setzen wir alles daran, dass es trotzdem passiert, dass er freigelassen wird, weil eben wir denken, es geht ja wirklich am Ende um eine Frage von Leben und Tod im Moment. Und öffentlicher Druck ist wirklich ganz entscheidend, denn am Ende, das muss man sich, glaube ich, bei Auslieferungsverfahren immer klar machen. Wir sind hier zwar, haben es zwar gerade mit einer Verhandlung zu tun in einem Gericht, aber am Ende sind Entscheidungen über Auslieferung auch immer politische Entscheidungen. Da unterscheidet sich Großbritannien gar nicht von Deutschland.
Jenseits dessen, was ist denn die Linie der Verteidigung?
Die Linie der Verteidigung war eigentlich von Anfang an ganz klar, diesen Fall zu einem politischen Fall zu erklären. Das ist deswegen wichtig, weil im britischen Auslieferungsrecht eine Auslieferung an einen Drittstaat unmöglich ist, wenn jemand politische Verfolgung in einem Land droht. Und deswegen argumentiert die Verteidigung sehr stark, Julian Assange droht aufgrund der Vorwürfe in den USA. In erster Linie sind das ja Vorwürfe, Beihilfe zum Geheimnisverrat und unter dem sogenannten Espionage Act, dass das eine politische Verfolgung sei und dass es eben ein Angriff auf die Pressefreiheit sei. Weil wenn das Gericht das anerkennt, dann ist eine Auslieferung nach dem britischen Auslieferungsrecht eigentlich so gut wie unmöglich.
Wenn er ausgeliefert werden sollte, würde es einen Unterschied machen, ob ein Präsident Trump oder ein Präsident Joe Biden dann im Weißen Haus sitzen würde?
Das ist eine interessante Frage, die die Richterin diese Woche tatsächlich auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung einmal sehr ausführlich gestellt, da auch mehrfach nachgefragt hat. Letztlich kann ich mir das im Moment schwer vorstellen, denn die Verfolgung von Julian Assange, die hat ja unter Präsident Barack Obama letztlich schon begonnen, selbst wenn das juristische Verfahren erst unter Trump eingeleitet wurde. Insofern kann ich es mir im Moment schwer vorstellen, angesichts des schon unter Obama begonnenen Feldzugs gegen Whistleblower, teilweise auch gegen Journalisten in den USA aufgrund des Espionage-Acts, dass das passiert. Letztlich kann es aber auch eine politische Dynamik geben, die vielleicht dazu führt, dass die USA ihre Vorwürfe fallen lassen.
Das Verfahren gegen Assange läuft gerade unterhalb des Radars der Öffentlichkeit. Wie ließe sich das ändern?
auch Journalistinnen und Journalisten müssen begreifen, dass es hier nicht nur um einen Fall Julian Assange geht. Und ich glaube, Journalistinnen und Journalisten müssen auch grundsätzlich die Frage mal beiseite schieben, die ich manchmal höre, dass es vielleicht Julian Assange nicht sympathisch sei, dass er kein Held sei. Und ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht hier wirklich um eine grundsätzliche Frage. Denn immer wenn Julian Assange ausgeliefert werden sollte, droht Journalistinnen und Journalisten, die zu Themen von nationaler Sicherheit, von Sicherheitspolitik arbeiten, mit Whistleblowern arbeiten, droht eine Auslieferung an die USA, eine ähnliche Verfolgung. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass Journalisten auch jetzt hinschauen und diese Grundsätzlichkeit beschreiben und darstellen.
Sind Sie da auch ein bisschen enttäuscht von den Kolleginnen?
Enttäuscht ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber ich würde mir manchmal auch vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, wie Journalismus funktioniert. Ein Verfahren über einen Zeitraum von 4 Wochen zu beobachten, ist ja sehr herausfordernd. Und gerade Deutschland, muss ich jetzt sagen, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, das ist ja der Vorteil, wenn man bei einer internationalen Organisation ist, ist insgesamt, muss ich sagen, doch relativ gut. Ich habe das Gefühl, in allen großen Medien gab es eigentlich doch in den vergangenen Wochen auch Berichterstattung zum Anfang, zum Auftakt. Auch wenn ich jetzt hier bin, reden wir mit vielen. Und das ist zum Beispiel hier in Großbritannien, wo ich gerade bin, ist das überhaupt nicht der Fall. Die Berichterstattung hier ist deutlich weniger als in einem Land wie Deutschland. Und insofern finde ich, macht Deutschland da gar keine so eine schlechte Figur, aber es kann immer mehr sein.
Sagte Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, der zurzeit in London das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange beobachtet. Wer viel Radio hört, ist meist ein Gewohnheitstier. Werden Programmstrecken verändert oder Sendungen eingestellt, müssen sich Radiomacher auf eine Flut von Zuschriften und Anrufen einstellen. Denn Radio ist halt immer auch ein Stück Heimat. Aktuell hat der WDR gerade Ärger mit seiner Hörerschaft. Er will das tägliche Geschichtsformat Stichtag einstellen und, so wird befürchtet, auch Axt anlegen an das etwas längere Mini-Feature Zeitzeichen. 102 Prominente haben sich nun in einem offenen Brief gegen diese Maßnahmen ausgesprochen, darunter so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Kai Diekmann, Günther Jauch und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Initiiert hat diesen Brief Horst Kleuser, lange Jahre Redakteur und Chefreporter bei WDR 2. Ich fragte ihn, warum es so viel Aufregung um den Stichtag gibt, eine Sendung, die doch nur 4 Minuten lang ist.
Also nur eine 4-Minuten-Sendung in einem sehr populären und breiten Programm, wie WDR 2 nun mal ist. Und das ist eine Sendung, da erfährt man eigentlich beiläufig Geschichten und Geschichte, ohne dass man groß abschalten muss von der Musik und den vielen anderen tollen Programmbeiträgen. Und man erfährt etwas über die Welt. Viele Sachen, die auch sich nur erklären, wenn man die Vergangenheit kennt. Das ist ja immer etwas, was vor 5 Jahren, vor 10, vor 50 oder 100 Jahren passiert ist. Und dieses Mosaiksteinchen, quasi wirklich nur im Vorübergehen Geschichte zu erfahren, das ist so, so wichtig in einer Welt, die unübersichtlich geworden ist, wo auch geschichtliche Entwicklungen geleugnet werden. Ich finde, das ist einfach ein Schmuckstück, ein Kronjuwel im Programm.
War es schwierig, Prominente für diese Aktion zu gewinnen?
Im Gegenteil. Praktisch jeden, den wir angepiekst haben, hat sofort gesagt, da machen wir mit. Leute, die in Nordrhein-Westfalen groß geworden sind, die haben gesagt, mein Gott, ich bin doch schon als Schüler, habe ich das Zeitzeichen gehört. Und der Stichtag ist, wenn Sie so wollen, der kleine Bruder. Das sind ja auch meist dieselben Autorinnen und Autoren. Das habe ich als Schüler gehört und ich habe so viele aufregende Dinge gehört. Leute, die im Lande sind, sind damit groß geworden. Und weit darüber hinaus, also die Podcasts von Stichtag und Zeitzeichen gehören zu den meist abgerufenen in der ARD überhaupt.
Wie hängen die beiden Sendungen zusammen? Sie haben das gerade ein bisschen andeuten lassen.
Also das Zeitzeichen ist ja schon älter. Das ist seit 1972 ein fester Programmbestandteil. Und dann hat man gesagt, wir brauchen so ein kleineres, kürzeres Format, als das Zeitzeichen zu WDR 5 und WDR 3 wechselte. Wir wollen das aber auch den WDR 2-Hörern zugänglich machen. Und da hat er ja auch einen fest etablierten Platz, wird auch gerne gehört. Das weiß ich von vielen und zwar sowohl von normalen Hörern auf der Straße als auch aus den Programmbetrachtungen. Und da hat man einfach gesagt, auch für die Autorinnen, die sich einmal in das große Zeitzeichen einarbeiten mit den O-Tönen, mit den Schnitten, mit den Formulierungen. Mensch, da könnt ihr da auch vielleicht die kleine Form machen. Und viele Autorinnen haben mir gerade in den letzten Tagen nochmal erzählt, täusch dich nicht. Die 4-Minuten-Fassung ist oft viel, viel schwieriger als das 15-Minuten-Zeitzeichen. Aber ist natürlich auch ein Synergieeffekt. Wenn man einmal recherchiert, dann kann man auch zwei Sendungen machen.
Stichwort Synergieeffekte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ja sparen. Macht es nicht auch Sinn, da Synergien zu schaffen? Es ist ja angedacht, zum Beispiel auch eine Sendung von Radio Bremen möglicherweise zu übernehmen, statt des Zeitzeichens bzw. statt des Stichtags.
Ja, und das gab es ja auch. Das Zeitzeichen ist ja beispielsweise auch beim NDR gelaufen. Der NDR steigt aus, angeblich auch aus Spargründen. Übrigens nicht nur aus dem Stichtag, auch aus dem Echo des Tages. Die älteste Sendung, glaube ich, überhaupt, die der ARD-Hörfunk zu bieten hat. Ich finde das sehr, sehr schade. Aber natürlich hat ja auch jede Geschichtssendung nicht nur ihr eigenes Format, die hat auch ihr eigenes Aroma, ihren eigenen Geschmack. Und das Zeitzeichen und der Stichtag, die haben sich über Jahrzehnte entwickelt. Und da hat man schon als Autor, und ich habe früher ja auch Zeitzeichen geschrieben, da hat man schon als Autor das Gefühl, nee, das soll dann auch im eigenen Haus bleiben. Das sind, weiß ich nicht, heute 70 bis 80 Stammautoren, die diese Sendungen machen und mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Hingabe und Recherche. Und das möchte man nicht aus der Hand geben und irgendein Produkt einkaufen. Nichts gegen die Kollegen von Radio Bremen, wir kennen die Sendungen ja nicht, aber auch andere ARD-Anstalten haben sich dem Vernehmen nach dagegen entschieden, die zu übernehmen. Und ich weiß nicht, es gibt ja nun ein festes Programm, es gibt eine Arbeitsweise, es gibt eine Redaktion, die das entwickelt hat. Warum soll man sowas aufgeben? Ich denke, das ist der Kern im Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Morgen soll der Rundfunkrat auch darüber beraten, Ihre Prognose?
Oft werden ja die Vorschläge der Geschäftsleitung durchgewinkt. Unser Ziel ist, dass wir ein paar Mitglieder des Programmausschusses im Rundfunkrat wachrütteln konnten. Und wahrscheinlich hätten wir noch einen Tag länger gefragt, noch 100 Prominente finden können. Das ist ja in kürzester Zeit entstanden. Ich bin wirklich angenehm überrascht, wie breit die Zustimmung war. Aus der Wissenschaft, Schauspieler, Politiker, alle möglichen haben sofort gesagt, Mensch, sowas muss doch da sein. Und wenn die Leute sagen, dass das offensichtlich eine Marke ist, die erhalten werden soll, vielleicht überträgt sich unsere Hoffnung, unser Wunsch dann auf die Mitglieder des Rundfunkrats.
Meinte der ehemalige WDR-Redakteur Horst Kläuser, mit dem ich vor dieser Sendung gesprochen habe. Unterdessen hat der WDR uns eine Stellungnahme zukommen lassen, in der festgehalten wird, dass zumindest das Format Zeitzeichen fortgesetzt werden soll. Auch ein kurzes historisches Format soll es weiterhin geben, aber in öffentlich-rechtlicher Kooperation. Und wir wechseln zur Printbranche und zwar zum Darling der deutschen Zeitschriftenszene, die Landlust aus Münster-Hiltrup. Seit 15 Jahren beweist sie, das mit Entschleunigung und dem richtigen Rezept für Apfelmus Auflage zu machen und Geld zu verdienen ist, ohne sich an Zeitgeist oder Anzeigenkunden anbiedern zu müssen. Bislang hatte Ute Frieling-Huchzermeier das Flaggschiff des Landwirtschaftsverlages in aller Ruhe durch die schwere See gesteuert. Michael Borgers hat nun ihre Nachfolgerin getroffen.
Das sind, ja, die Überschrift könnte lauten Blüten bis zum Frost, beziehungsweise Gartenblüten, die mit Rauchreif überzogen sind.
Sinja Schütte gefällt, was die Kolleginnen ihr zeigen. Verschiedene Ausdrucke mit Rauhreif überzogene bunte Blätter in Nahaufnahme.
Was für einen Umfang geht das hier alles aus? Wie schöne Bilder hast du dabei? Ja, genau.
Wie viele Seiten könnten wir uns denn da vorstellen?
Vier Seiten, da sind sich alle einig für die Dezemberausgabe. Die Motive sind schon da, ein Text soll noch folgen. Eine harmonische Absprache, die klingt, als wäre sie Routine. Doch für Sinja Schütte ist es neu, Landlust. Erst seit wenigen Wochen ist sie dabei. Gerade hat sie die erste Ausgabe als Chefredakteurin verantwortet. Eine Aufgabe, vor der sie großen Respekt habe, wie Schütte dann draußen betont. Im Garten des sonst schmucklosen Verlagsgebäudes, neben Kastanie und kleinem Wasserfall.
Weil es einfach ein so gut gemachtes Blatt ist. Es hat so viele Fans, die wirklich eingeschworen darauf sind. Und es hat natürlich auch ein ganz tiefes Wissen steckt da drin.
Ein Wissen aus inzwischen 15 Jahren, in denen Landlust Zeitschriftengeschichte geschrieben und quasi ein neues Genre geschaffen hat. Das idyllische Magazin, das Land und Leben in den Vordergrund stellt. Ein Konzept, das seitdem andere Verlage versucht haben zu kopieren. Davon zeugt auch das Archiv der Redaktion, wo in Regalen die Konkurrenz gesammelt wird. Mein schönes Land, Liebesland oder Landidee. Doch dem Erfolg des Originals haben diese Kopien nicht geschadet. Mit einer Auflage von immer noch mehr als 830.000 war Landlust zuletzt nach TV-Programmzeitschriften der erfolgreichste Titel auf dem deutschen Markt. Entsprechend wenig wolle sie ändern, kündigt Sinja Schütte an.
Dass ich als Chefredakteurin vielleicht mal andere Bilder auswähle, als das meine Vorgängerin getan hat, das bleibt natürlich nicht aus. Aber grundsätzlich bleibt das Magazin so, wie es ist.
Das gelte auch für die grundsätzliche Ausrichtung, zu der gehört, auf problematische Inhalte komplett zu verzichten. Klimawandel, Massentierhaltung oder aktuell Corona. Es gibt Themen, die in Landlust nicht auftauchen.
Es ist natürlich schon ein ziemlicher Kunstgriff der Landlust, dass sie einerseits die Lebenshaltung zurück zur Natur verkörpert, aber dieses völlig konfliktfrei in dem Sinne, ne?
Beobachtet Presseforscher Andreas Vogel. Dabei, findet er, gäbe es genügend mögliche Ansätze.
Die Landlust sicherlich, sie würde sich auch nie einen Bericht machen über die Vergüllung des Landes, ne? Oder über andere Aspekte, dass ja faktisch auf dem Land teilweise die Tiervielfalt, die Vogelvielfalt kleiner ist als in den Städten inzwischen. Also es gäbe da eine Menge Punkte, wo man einen Finger in die Wunde legen kann, aber da ja die Landlust ein Gegenentwurf zum schnelllebigen städtischen Leben sein soll, ist es klar, dass diese anderen Themen ausgegrenzt werden.
Ihr Magazin stehe für Genuss und gute Unterhaltung, erklärt neue Chefredakteurin Sinja Schütte und widerspricht dem Eindruck, deshalb zeitlos zu sein.
Weil natürlich ist die Zeit immer in Landlust drin. Also in jedem Rezept steckt ein Zeitempfinden drin, ja, also ein Trend, ein wir haben in den 60er Jahren ganz anders gekocht, als wir heute kochen. Ja? Aber Landlust ist kein Politikmagazin.
Sondern, unterstreicht Schütte, ein Magazin für die andere, freie Zeit. Für die Zeit der Hobbys. Sie selbst hat einen Schrebergarten, denn die Journalistin lebt mitten in der Stadt, in Hamburg, wo sie weiterhin zusätzlich andere Titel von Gruner und Jahr als Chefredakteurin verantworten wird. Der Großverlag ist vor einigen Jahren bei Landlust mit eingestiegen, gibt das Magazin seitdem gemeinsam mit dem im Vergleich kleinen Landwirtschaftsverlag Münster heraus, einem Fachverlag, der sich lange Zeit vor allem an Bauern gewendet hat. Dorthin, nach Westfalen, pendelt Schütte nun. Und mit ihr und Gruner und Jahr wird eines dann doch neu. Landlust soll künftig auch digital zur Marke werden. Stichwort Social Media.
Und wenn ich jetzt darüber spreche, dass Landlust auch in die sozialen Medien reingehen wird, dann geht es natürlich darum, sozusagen den Geist, der in einer Landlust steckt, in den sozialen Medien auch zu transportieren.
Kleine Momente, die eine Natur erleben lassen. Momente, wie sie beispielsweise mit raureif überzogene Blüten sein können.
Ein Beitrag von Michael Borgers. Und zum Schluss haben wir noch das für Sie.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Gwyn Nissen. Ich bin Chefredakteur beim Nordschleswiger. Das ist das deutsche Medienhaus in Süddänemark für die Minderheit. Unsere Schlagzeile in heute und morgen ist eine Geschichte darüber, dass Corona natürlich auch in der deutschen Minderheit Schlagzeilen sorgt, vor allem Konsequenzen hat. Die Corona-Maßnahmen sind in Dänemark seit Freitag wieder verschärft worden und das bedeutet, dass weitere Veranstaltungen der Minderheit abgesagt werden mussten. Wir haben bereits unser Sommerfest, das Kniesbergfest mit 4.000, 5.000 Teilnehmern im Juni absagen müssen und müssen nun auch, und das ist unsere Schlagzeile, die Festveranstaltung zum Deutschen Tag absagen. Ein ganz wichtiger Tag für die deutsche Minderheit.
Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren, sagt Brigitte Petz.